Geschichte der Chartisten von 1832 bis 1848. 13. Abschnitt. Ein Stock-Tory, Busfield Ferrand, Member of Parliament für einen Ort der West Riding von Yorkshire, versuchte es vor Toreschluss, nachdem schon alle anderen Aristokraten jede Hoffnung aufgegeben hatten, zum letzten Male die Arbeiterwelt für die Sache der Protektionisten zu gewinnen. In einem Saale, den ungefähr 5000 Menschen innehatten, erhob der unerschrockene Aristokrat seine metallene Stimme. Zuerst ausführlich seine Argumente gegen den Umsturz der alten Gesetze des Landes geltend machend, dann an die glücklichen Zeiten erinnernd, welche England unter der ausschließlichen Herrschaft seiner Klasse erlebte, und hierauf zu dem neuesten Abschnitt der englischen Geschichte übergehend, die er bis in die kleinsten Details hinunter mit allen der Industrie und der Entwicklung der Mittelklasse entsprungenen Leiden zu schildern suchte. Tiefe Stille lag über der ganzen Versammlung. Da ging der Redner zu dem zweiten Teile seines Vortrags über, durch den er seine Zuhörer zur Rückkehr in den alten Zustand und zum Festhalten an das noch Bestehende bewegen wollte. Und seine Stunde hatte geschlagen. Die Schilderung der Wahrheit ließ man sich gefallen, aber der lockenden Stimme eines Aristokraten zu folgen, nimmermehr. Und ein Sturm des Unwillens erhob sich. Auch der letzte, der unwissendste Arbeiter war darüber klar, dass man nicht zurück, sondern vorwärts müsse. Die Stimme eines einzigen entschlossenen Mannes, der seine Überzeugung, seine Existenz, den Ruhm seines ganzen Geschlechtes zu verteidigen entschlossen war, und der tausendstimmige Lärm einer tobenden Volksmenge erhoben jetzt das wunderlichste Duett, was ich je in meinem Leben gehört habe. Ein Duett, welches bald dem Brausen eines Orkans, bald dem höhnischen Gelächter der Hölle und bald dem Jubel eines Haufens fröhlicher Kinder glich. Je mehr der Redner sich anstrengte, seine Worte bis zu den Ohren der Versammlung gelangen zu lassen, desto beleidigender suchte die Masse jede Silbe zu übertönen. Für ganze Minuten lang vernahm man auch nicht einen Laut des Sprechenden, nur an seinen wilden Gestikulationen sah man, dass er ununterbrochen in seiner Rede fortfuhr. Stunden waren schon verstrichen, und immer noch hatten Tausende den einen nicht ermüden können. Es war, als wenn sich alle Beredsamkeit der Welt in diesen einen letzten Aristokraten geflüchtet hätte. Die Sonne war untergegangen, immer dunkler wurde es über der tobenden Menge, und eine entsetzliche Schwüle schien selbst die Zunge des Lebendigsten zu lähmen. Nur dem unglücklichen Ferrand wollte die Stimme nicht versagen. Da machte man den Versuch, ihn mit Gewalt von der Tribüne zu vertreiben. Ein entsetzliches Drängen begann. Dem Redner entschlüpften einige den Chartisten geltende ziemlich unhöfliche Worte. Jetzt sollte und musste er das Schlachtfeld räumen. Die Freunde, welche Herrn Ferrand auf der Tribüne umgaben, hielten den ersten Sturm aus, während der Redner selbst unbekümmert auf die Plattform donnerte und in seinem Zornerguße fortfuhr. Da folgte die zweite Attacke, und ein solcher Lärm aller Lungen, aller Hände und Füße, dass ich nicht anders meinte, als dass Boden und Wände sofort ineinander brechen müssten. Die Wut des Redners und der Unwille der Versammlung hatten ihren Gipfel erreicht. Ich fürchtete das Schlimmste. Da versagte dem Sprechenden glücklicherweise endlich die Kraft. Triefend von Schweiß, bleich wie der Tod, gelähmt an allen Gliedern, stürzte der Arme zusammen. Es war aus. Einige der Nächststehenden schoben ihn durch das Fenster hinaus ins Freie. Dies war das letzte Meeting, welches vor der Abschaffung der Korngesetze außerhalb des Parlamentes gegen die verhasstesten aller englischen Institutionen gehalten wurde. Die Protektionisten gaben sich verloren. Das Volk wollte den Untergang der Aristokratie, damit es hinfort einzig und allein mit der Mittelklasse zu tun habe. Wahrhaft dramatisch war der Schluss dieser größesten aller modernen Agitationen. Den Chartisten wurde dadurch Gelegenheit gegeben, ihren politischen Takt zu zeigen und den Beweis zu liefern, dass die Bemühungen eines O'Connor nicht an ihnen verloren waren. Der Moment der Abschaffung der Korngesetze geht schon so sehr in unsere Tage hinein, dass wir dieser flüchtigen Skizze wenig mehr hinzuzufügen haben. Erzählen wir indes noch zum Schluss das Resultat der letzten allgemeinen Parlamentswahl. Umso weniger dürfen wir dies vergessen, da wir die Chartisten bei diesem Ereignis sich in ihrer ganzen Reinheit erheben und mit einem glänzenden Siege ihre gewonnene Macht dokumentieren sahen. Vorher muss ich indes sowohl aus persönlichen Gründen als auch, wenn ich so sagen darf, der historischen Gerechtigkeit wegen meine Leser noch auf einige Männer aufmerksam machen, welche seit einer Reihe von Jahren mit seltener Aufopferung und mit wahrhaft gigantischem Fleiße den wilden O'Connor in seiner Arbeit der Emanzipation des englischen Volkes unterstützt haben. Es sind dies die Mitglieder des Chartistenkomitees und außer den Herren Clark und Doyle namentlich die unermüdlichen George Julian Harney, Ernest Jones und Philip McGrath. Harney, die Seele des Northern Star, Ernest Jones, der Demosthenes seiner Partei und McGrath, der den Arbeitern teuerste Agitator. Ich halte es für meine Pflicht, diesen Männern vor allen anderen den Zoll meines Dankes und meiner Bewunderung darzubringen, da sie, nicht geschmückt mit den Lorbeeren eines O'Connor, dennoch voll Uneigennützigkeit und ohne eine Spur jenes falschen, Zerwürfnisse stiftenden Ehrgeizes einer Sache dienten, deren Wichtigkeit sich im Laufe der Zeit unaufhaltsam allen Völkern Europas aufdrängen wird. Harney, der glänzende Redner, der ausgezeichnete Schriftsteller war es, der dem unter Leitung dreier Deutscher, Schapper, Bauer und Moll, in London bestehenden deutschen Arbeiterclub zuerst als Engländer die Hand bot und dadurch unter britischen und deutschen Arbeitern jene feste Verbrüderung herbeiführte, die in der Gesellschaft der Fraternal Democrats ihr Zentrum gefunden. Jones, der ehemalige Göttinger Student, war es, der an deutscher Beredsamkeit vielleicht seinesgleichen in unserem Vaterlande sucht und der als englischer Redner neben Fox, Burke oder Brougham einen würdigen Platz einnehmen wird. Jones war es, der als der Beherrscher der zwei gewaltigsten Sprachen der Jetztzeit die tiefe deutsche Wissenschaft und die Fülle britischer Tatkraft reden zu vermitteln wusste und jenen großen Versammlungen der verbrüderten Demokraten vielleicht den höchsten Reiz verlieh. Mutig sehen wir alle diese Leute, ihren Führer O'Connor an der Spitze, in die Arena sprengen, als kaum vor einem Jahre, nach siebenjährigem Zwischenraume, sich alle Wähler Britanniens zu jenem großen Akte rüsteten, der dem Lande ein neues, volkstümlicheres Parlament geben sollte. Auf dem Markte zu Tiverton war es, wo Harney als Antagonist Lord Palmerstons sich erhob. Wahrlich nicht der unbedeutendste Gegner. Auf der einen Seite stand der einfache Chartist, dem Volke entsprossen und nur für das Volk wirkend. Auf der anderen der berühmte Staatsmann, der gefeierte Aristokrat, der wahre Repräsentant der egoistischen, grausamen Politik Altenglands, vor der die Völker der halben Erde zittern. Ein Kampf entspann sich zwischen diesen beiden Rednern, welcher vom Morgen bis in die Nacht dauerte, und wenn es dem Chartisten auch nicht gelang, die Mehrzahl der Wahlstimmen zu erhalten, so hatte er wenigstens die Genugtuung, den edlen Lord nach einer vierstündigen Verteidigung nur mit einer höchst geringen Majorität siegen zu sehen und dadurch die Gewissheit zu erlangen, dass der große Staatsmann einem wiederkehrenden Sturme nicht mehr widerstehen können wird. Dasselbe Schauspiel entwickelte sich auf dem Markte zu Halifax zwischen dem Kanzler des Exchequer Sir Charles Wood und dem Demosthenes Ernest Jones. Wiederum kam die alte Politik nur mit einigen Stimmen in die Majorität, ein Sieg, der von einer Niederlage nicht viel verschieden war und einen solchen Schrecken durch das Land verbreitete, dass der alte Held O'Connor fast ohne Widerstand in Nottingham gewählt wurde und sich bald auf die erste Bank des Unterhauses setzen konnte. Dieser letzte Umstand setzte dem Erfolge der Chartisten die Krone auf, und mit kaum verhaltener Wut beeilten sich sämtliche Organe der Aristokratie wie der Mittelklasse, jedes in seiner Weise, dieses Ereignis zu betrauern. Fergus, sagte die Daily News am 9. Dezember 1847, der sich wieder in das Haus der Commons gedrängt hat, like a reappearing star, like a glory from afar, sitzt nun auf der ersten Oppositionsbank. Rechts neben ihm Sir Robert Peel mit seinem zweideutigen Lächeln, links Sir James Graham mit seinem grimmigen Blick. An der einen Seite Lord George Bentinck mit seiner Anführermiene und an der anderen Disraeli mit niedergeschlagenen Augen. Da sitzt er und er sieht aus wie der alte römische Gott Terminus, um zu zeigen, wo die eine Partei beginnt und wo die andere endet. Oder wie ein Wächter, den man zwischen die Capulets und Montagues stellte, um den Frieden zu halten. Oh, es war traurig für alle die hohen Aristokraten, den Führer der Demokratie in ihrer Mitte zu sehen. Dass der Chartist Thomas Duncombe unter ihnen saß, nun, das machte nichts, man war leider daran gewöhnt. Aber O'Connor, goddamn. Der wilde Irländer saß und sitzt aber nun einmal in ihrer Mitte, um bald mit wahrhaft entsetzlicher Genauigkeit, mit wirklich beleidigender Schärfe die Interessen der Chartisten zu verteidigen und bald alle Leiden des grünen Erins vor den Augen des entsetzten Parlamentes heraufzerrend, die Versammelten mehr zu plagen als Weiland der selige O'Connell. Wird man seiner mahnenden Stimme gehorchen? Vielleicht ist es nötig, dass auch erst durch die Londoner Gassen der schreckliche Ruf »Osarm« erklingt, um seinen Forderungen den richtigsten Nachdruck zu geben.